Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Me, Myself and Media, Ausgabe 36. Vorweg, diese Ausgabe wird verdammt lang. Sie beschäftigt sich natürlich mit den Geschehnissen des G20-Gipfels, aber in einer anderen Art und Weise, als das die Massenmedien, die Industriemedien tun. Wir wollen versuchen, ohne diese Hysterie, die da draußen herrscht, uns der Historie, der Geschichte dieser Gipfel und der schwarzen Blöcke und des Widerstandes zu nähern. Bevor wir auf die Protagonisten kommen, die sich bei diesen Gipfeln zeigen, sollten wir uns die Frage stellen, sind das eigentlich Volksvertreter? Sind das eigentlich die Mächtigen, die Putins, die Erdogans, die Merkels? Oder sind das nicht Abgesandte? Natürlich sind es Abgesandte, es sind ja relativ gut bezahlte Stellvertreter. Aber wer schickt sie auf diese Gipfel? Es ist natürlich die Finanzoligarchie und die ruft solche Gipfel ins Leben, um dort vor allem etwas festzuzurren. Es geht um Regeln. Gipfel finden statt für Regeln. Und die alten Regeln sollen auf die Zukunft übertragen werden, die sollen sich möglichst nicht ändern. Was sind das im Wesentlichen für Regeln? Wenn wir uns erinnern wollen, 8 Personen, ich rede von 8, 8 Personen besitzen so viel wie 3,6 Milliarden Menschen. 8 Personen haben so viel wie die Hälfte der Menschheit. Und das soll so bleiben, das soll sich noch steigern und deswegen diese neuen Regeln. Man gibt denn dann Titel wie zum Beispiel Globalisierung, aber es geht eben nur um diese Regeln. Diese Menschen, die da oben so reich sind und über ungeheure Macht verfügen, können das nur deshalb, weil sie über leistungslose Einkommen verfügen. Wir alle, die wir etwas kaufen, ob es eine Flasche Bier ist, ein Motorrad oder ins Kino gehen, müssen uns darüber im Klaren sein, dass 30% des Preises direkt an die Eliten abgeführt werden. Das sind nämlich Preise, womit Zinsen bedient werden müssen. Also 1% ganz oben kassieren 30% des gesamten Umsatzes. Allein in Deutschland sind das 500 Milliarden Euro. 500 Milliarden Euro gehen an 1% der Bevölkerung, damit die dort oben dann das tun können, was sie tun, nämlich die Regeln machen für die Zukunft. Wir wollen uns einem Mann an dieser Stelle nähern, Dr. Christian Kreis, einem ehemaligen Investmentbanker, der darauf nochmal hinweist, der bei KenFM war, bevor wir dann eben auf den G20 kommen und das ganze Bild aufmachen können. Er spricht über die 1% und er spricht über diese leistungslosen Einkommen. Dr. Christian Kreis bei KenFM.
Ich nenne das leistungslose Einkommen in Form von Dividenden, Mieten, Pachten, Gewinnentnahmen und Zinsen. Zinsen sind ja momentan niedrig. Das schwimmt automatisch zu den Vermögenseigentümern. Immer wenn wir eine Tasse Cappuccino kaufen für 1 Euro, ist ungefähr 30 Cent davon, sind Kapitalanteil von diesen Kosten. Und von diesen 30 Cent fließen 10 bis 20 an die oberen 1 bis 10%. So einfach ist es. Bei jeder Tasse Cappuccino, die wir trinken, immer wenn wir zum Friseur gehen oder Auto fahren, fließt immer Obolus an die oberen im Wesentlichen 1%. Also wir haben in Deutschland eine perfekt smart funktionierende Reichensteuer, Vermögensteuer an die Vermögenden. Das sind Zahlen vom Sachverständigenrat der deutschen Wirtschaft, unsere 5 Weisen, die auch die Kanzlerin beraten. Die beziffern diese leistungslosen Einkommen in Deutschland auf über 500 Milliarden pro Jahr. Ja, und das, was wir ausgeben als Bürger jedes Jahr, sind 1.600, 1.700 Milliarden. Also ungefähr ein Drittel von allen Produkten, wie gesagt, Cappuccino, alles, was wir machen, fließt von allen, weil jedes Mal, wenn wir 1 Euro ausgeben, ein Drittel davon an die obere Hälfte bzw. oberen 10 bis 1%.
Das ist natürlich alles andere als demokratisch, weil ganz wenige ganz oben schöpfen komplett ab und ein immer größerer Rest schaut in die Röhre. Jean Ziegler, man kennt ihn, hat das immer wieder auf den Punkt gebracht, auch am 27.06. im Neuen Deutschland. Er sagt, G20 ist ein Empfehlsempfänger der Finanzoligarchien. Er bezeichnet die Demokratie, die wir im Moment erleben, als simulative Demokratien, also Scheindemokratien, also Geldscheindemokratien, keine wirklichen Demokratien. Und er führt auch noch aus, die Finanzoligarchen, also Banken, Spekulanten, Hedgefondsmanager, haben die Macht und sie bestimmen die Gesetze. Da hat der Mann absolut recht. Wenn sich das rumspricht, und das spricht sich rum, auch durch die alternativen Medien, dann formiert sich natürlich Widerstand und der organisiert sich inzwischen auch global. Genau wie das Finanzkapital organisiert sich der Widerstand eben dann global und dann laden entsprechende Organisationen ein und man trifft sich dann eben auch in Hamburg. Da wird Druck aufgebaut und deswegen hat die Elite ganz oben alle Hände voll zu tun, um diesen Druck eben niederzuknüppeln. Das ist jetzt nicht neu, sondern das ist alte Geschichte, die es auch in Deutschland schon gegeben hat, als es noch eine Diktatur war. Und ich erinnere daran, zum Beispiel, dass die Geschwister Scholl und die Weiße Rose damals alternative Medien genutzt haben, nämlich ein Flugblatt, um darauf hinzuweisen, dass es immer das Ziel sein muss, dieses System, das System der Unterdrückung abzuschütteln. Hier ein kurzer Auszug aus dem 2. Flugblatt der Weißen Rose.
Wenn so eine Welle des Aufruhrs durch das Land geht, wenn es in der Luft liegt, wenn viele mitmachen, dann kann in einer letzten gewaltigen Anstrengung dieses System abgeschüttelt werden. Ein Ende mit Schrecken ist immer noch besser als ein Schrecken ohne Ende.
An dieser Stelle kann man sich die Frage stellen, was ist eigentlich der Sinn der Demokratie? Was ist die Grundessenz? Die Grundessenz ist, dass Macht im System, in der Herrschaftsform begrenzt wird, also verschiedene Schultern verteilt. Globalisierung bedeutet das Gegenteil. Das heißt, es wird immer mehr zentralisiert und das erleben wir ja. Wir haben eine Zentralwährung, das ist der Dollar. Europa wird in Brüssel zusammengefasst und diese ja, Zentralgestirne der Macht sind natürlich ideale Anlaufziele für Korruption und Ungerechtigkeit. Und das hat auch schon Karl Popper, der große Philosoph, 1974 in einem Gespräch beim BR auf den Punkt gebracht, dass wir aufpassen müssen, dass wir diesen ja, Regelnmachern, dass wir denen nicht nachlaufen, dass wir aber auch keinen neuen Regelmachern nachlaufen, die sagen, da oben, die müssen alle weg, also Merkel muss weg und dann eben sich selbst an diese Stelle setzen. Ja? Wir sollten all diesen Zentralgestirnen, auch den neuen Zentralgestirnen, die sich als Alternative anbieten, wir sollten ihnen misstrauen. Hier Popper.
Das Wichtigste ist, allen jenen großen Propheten zu misstrauen, die eine Patentlösung in der Tasche haben und euch sagen, wenn ihr mir nur volle Gewalt gibt, dann werde ich euch in den Himmel führen. Die Antwort darauf ist, wir geben niemandem volle Gewalt über uns. Wir wollen, dass die Gewalt auf ein Minimum reduziert wird. Gewalt ist selbst von Übel und wir können nicht ein Übel mit einem anderen Übel austreiben.
Und damit sind wir beim G20-Gipfel in Hamburg, der ja hinter uns liegt. Es war der 12. Gipfel insgesamt, Deutschland war Gastgeberland. Und wenn wir heute über den Gipfel sprechen, dann erinnern wir uns an Bilder, die die Konzernmedien veröffentlicht haben. Die Konzernmedien, also die Medien, die eben über die Anzeigenabteilung der Industrie quasi unterstehen, diese Konzernmedien bestimmen die Bilder, die später im Gedächtnis der Nation abgespeichert werden. Es sind nicht die alternativen Medien, denn die arbeiten gar nicht flächendeckend, es sind die Konzernmedien. Und schauen wir uns mal diese Schlagzeilen an. Da haben wir zum Beispiel die FAZ, der Mob plündert das Schanzenviertel. Da haben wir Spiegel Online, wie im Krieg. Und da haben wir am Ende die Bild-Zeitung, wer kennt diese G20-Verbrecher? Das sind die Bilder, die die Konzernmedien vom G20-Gipfel zeichnen, die sie bringen, die wir erinnern, sodass wir das Gefühl haben, das sind die einzigen Bilder. Aber stimmt das? Medien. Massenmedien bilden die Realität nicht ab, sie schaffen die Realität. Sie bauen eine Realität zusammen und der, der es konsumiert, hat das Gefühl, das ist die Wirklichkeit. Das stimmt nicht. Man kann durch das Zusammensetzen extrem manipulativ arbeiten. Wer das sehr gut wusste, war Goebbels und er hat Leni Riefenstahl in die Spur geschickt, um Bilder zu produzieren, die den Krieg schön aussehen lassen. Wir haben da draußen eine Art von Krieg, nämlich einen Informationskrieg und wer es wirklich sehr, sehr gut beherrscht, diesen Krieg ja für sich zu entscheiden, ist zum Beispiel die Springerpresse und N24. Die haben nämlich mit einem Splitscreen Folgendes gebracht. Auf der einen Seite sieht man eben die Elitenvertreter sitzen in der Elbphilharmonie und schauen und hören sich Beethoven an, gesittet, ruhig, unsere Volksvertreter, verantwortungsvoll. Und auf der anderen Seite haben wir die Straße, Chaoten, die versuchen, Hamburg platt zu machen. Diese Montage ist nicht durch eine Satiresendung geschehen, sondern das hat der Sender selbst vorher schon so entschieden. Er rechnete mit diesen Bildern, hat sie genauso gesendet. Und die Botschaft, das Ganze übrigens 18 Minuten live, die Botschaft war klar. Seht ihr, Menschen im Mittelstand, die uns immer kritisiert, die Eliten, wir sitzen hier in der Elbphilharmonie und machen uns Gedanken um eure Zukunft. Und ihr habt oft Kritik an uns. Aber die, die sagen, wir müssen weg und sich selbst dann in der Position sehen, das passiert, wenn ihr denen die Macht gebt. Deswegen bleibt lieber auf unserer Seite. Wirklich sehr, sehr gut gemacht an dieser Stelle. Ein Lob an die Springerpresse. Wirklich fantastische Montage. Gut gemacht. Mal ganz ehrlich, wer erinnert sich noch an die 76.000 friedlichen Demonstranten? 76.000 Menschen haben in Hamburg friedlich demonstriert. Wer kann sich an diese Bilder noch erinnern? Ja, es gab Ausschnitte auch bei den Tagesthemen, aber ich nenne das mal Kurz-vor-Schluss-Syndrom bei einem längeren Urlaub. Man hat 6 Wochen Urlaub gemacht oder 5 Wochen und dann ist man am Ende ein wenig gestresst und streitet sich im Flugzeug. Und dann bleibt übrig, das war ein scheiß Urlaub. Und die 5 Wochen davor sind total vergessen. Und das ist genau das, was im Moment vorliegt. Wir erinnern uns an die Krawallbilder, aber wir erinnern uns nicht an die 76.000 Menschen in Hamburg, die von überall kamen, um zu sagen, wir wollen eine andere Welt. Diese Bilder hat es aber gegeben.
Wir wollen uns auch mal zeigen und wir wollen auch zeigen, dass Hamburg anders sein kann und dass bunt eigentlich das schönere Schwarz ist.
Man muss seine Rechte auf eine pazifische Art der Versammlung ausüben. Ist unsere demokratische Recht.
Stellung beziehen für Demokratie, Menschenrechte, Klimaschutz. Kritik äußern an denen, die all das aus ihrer Sicht missachten. Mittendrin ein mehr als 300 Meter langer Weltschall. New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio betont, so sieht Demokratie aus.
Wenn es denn Demokratie wäre, ist es aber nicht, denn es kann ja nicht sein, dass eine Handvoll Finanzoligarchen darüber bestimmt, wie die Zukunft auf diesem Planeten aussieht. Und genau das ist der Fall. Die Massen werden nicht gefragt, sie dürfen zwar antanzen, aber am Ende entscheiden ja einige wenige darüber, ob Klimaschutz stattfindet, wie Terrorbekämpfung aussieht, wie hoch die nächsten Rüstungsbudgets sind. Aber darüber reden wir nicht. Wir reden auch nicht darüber, was wurde denn auf dem Gipfel eigentlich beschlossen. Ich meine, da trafen sich doch Menschen, um Dinge zu beschließen oder zu besprechen, die elementar sind für die Zukunft der Menschheit. Und was ist bei rausgekommen? Nur ein paar Absichtserklärungen, ja, nach dem Motto, wir sind alle gegen Terrorismus, ich meine, wer ist dafür? Wir wollen das Klima schützen, aber freiwillige Selbstverpflichtung und wir sind gegen Korruption. Und dafür treffen sich Menschen für mehrere 100 Millionen in einer Stadt. Darüber reden wir nicht. Wir reden darüber, dass die Polizei in Hamburg verkloppt wurde. Und das hat ja auch tatsächlich stattgefunden. Sie hat ja auch im Vorfeld getwittert. Wir wiederholen unseren Hinweis, es werden offenbar schwere Straftaten gegen Einsatzkräfte vorbereitet. Die Situation ist sehr ernst. War auch zum Teil sehr ernst. Und am Ende konnte ich beim MDR folgende Bilanz lesen auf der Homepage. 476 verletzte Polizisten beim G20-Gipfel. Und die Polizisten selber sprechen von skrupellosen Gewalttaten. Das ist das, was übrig bleibt. Aber es bleibt natürlich noch mehr übrig. Es gibt eine ganz konkrete Täterbeschreibung für diejenigen, die in Hamburg randaliert haben. Das waren Menschen, die sich unter schwarzen Kapuzen versteckt haben, die zu Tausenden nur angereist sind, um Randale zu machen. Und diese Menschen waren Linke. Da sind sich die Konzernmedien natürlich einig. Es waren Linke. Und dann lassen sie einen Mann zu Wort kommen, der selbst ein Linker ist, der ehemalige Anwalt der Roten Flora. Und der hat ein sehr lässiges Verhältnis zur Gewalt. Und das wird hier benutzt. Hier ist Herr Beuth.
Wir als Autonome und ich als Sprecher der Autonomen, ja, haben gewisse Sympathien für solche Aktionen, aber bitte noch nicht im eigenen Viertel, wo wir wohnen. Also warum nicht irgendwie in Düsseldorf oder Blankenese?
Ich meine, muss man mehr sagen. Ein Linker gibt ganz offen zu, dass die Linken das waren. Und dann stimmt das natürlich auch für alle im schwarzen Block. Das waren dann eben alles die Linken. Hat der eine ja eben gerade zugegeben. Aber kann der für alle, die im schwarzen Block waren, sprechen? Kennt er die alle unter den Skimasken? Oder aber soll hier etwas suggeriert werden? Könnte es sein, dass die Polizei, ja, und die Sicherheitskräfte, der Verfassungsschutz mit Fake News arbeiten? Das behauptet zumindest der anwaltliche Notdienst aus Hamburg.
Wir haben eine Situation, wo der Fake von Seiten der Polizei, die hier die Herrschaft in der Stadt übernommen hat, weitergeht. Es wird behauptet, dass die Demonstration rechtswidrig gewesen sei. Das heißt, wie du eben schon gesagt hast, dass die Vermummung der Grund gewesen sei, zum Eingreifen. Wir haben gesehen, dass es nicht stimmt. Wir haben gesehen, dass das, was auch im Nachhinein behauptet worden ist, nämlich dass es 1000 Vermummte gegeben haben, die sich nicht hätten belehren lassen, dass es ein Fake ist, eine Lüge. Ein Staat darf nicht mit Lügen arbeiten. Ich erinnere daran, Anfang des Jahres hat man überlegt, von Seiten der Großen Koalition den Fake unter Strafe zu stellen. Nun nutzen sie ihn selber. Die Demonstration, als sie angegriffen worden ist, war friedlich, war absolut friedlich. Und selbst wenn man sagt, dass im Versammlungsgesetz steht, dass man nicht vermummt demonstrieren darf, muss man auch da sagen, erstens ist die Frage vermummt, war es denn so oder nicht, aber zum Zweiten, gegen eine friedliche Demonstration darf nicht eingegriffen werden. Artikel 8 Grundgesetz sagt, es ist erlaubt, friedlich zu demonstrieren.
Ja, aber da wurde doch gar nicht friedlich demonstriert. Das haben wir doch alle gesehen. Das ist falsch. 76.000 Menschen haben friedlich demonstriert. Und die, die später Krawall gemacht haben, waren wirklich in der Unterzahl. Lass es 2.000 Menschen gewesen sein. Bleiben immer noch 74.000 Menschen, die friedlich waren. Aber wir konzentrieren uns eben nur in den Medien auf diese 2.000 Krawallmacher. Aber das war natürlich Linke. Ist das so? Ich möchte an dieser Stelle auf einen wirklich hervorragenden Artikel verweisen, den ich auf Heise gelesen habe am 12. Juli. Und wer war sonst noch so im schwarzen Block in Hamburg? Denn es haben nicht nur klassische linke Organisationen wie Parteien dazu aufgerufen, den G20-Gipfel zu besuchen als friedlicher Demonstrant. Es haben auch jede Menge rechte Organisationen dazu aufgerufen. Ich zähle zum Beispiel auf die Hooligans gegen die Salafisten, die Gruppierung Antikapitalistisches Kollektiv, aber auch die jungen Nationaldemokraten, also die Jugendorganisation der NPD. Dann war da die Identitäre Bewegung und diese hier, die Nordlichter. Alles schwerbraune Organisationen. Und die ziehen sich dann alle, genau wie einige linksverstrahlte irgendwelche Schiebmasken über das Gesicht, gehen in den schwarzen Block und sind dann dort vermischt. Und wer ist jetzt wer? Woran kann ich erkennen, wenn einer einen Stein wirft, dass es ein Linker ist oder ein Rechter? Egal, es war der schwarze Block und der ist natürlich links, sagen die Konzernmedien. Wenn es um den schwarzen Block geht, wenn es darum geht, was dieser schwarze Block getan hat, welchen Medien können wir da trauen? Den Konzernmedien? Den alternativen Medien? Sind beide irgendwie parteiisch? Aber unparteiisch ist der Anwohner in Hamburg. Der Anwohner, der in der Elbchaussee wohnt, sein Mobiltelefon nimmt, rausfilmt und festhält, was sich dort abspielt. Und wir schauen jetzt rein, was sich dort unter anderem abgespielt hat. Menschen, schwarz gekleidet, quasi paramilitärisch uniformiert, die durch eine Straße marschieren und sich jeden Kleinwagen vornehmen. Man kann feststellen, die stecken mehrere Kleinwagen in Brand. Da sitzt jeder Handgriff, das ist nicht zufällig, das ist trainiert, das wird abgerufen, das passiert ohne Chaos, gut organisiert. Und da werden vor allem keine Bonzenschlitten abgefackelt, sondern eben die Kleinwagen. Und das Ganze hat auch eine psychologische Komponente. Der Mittelstand, der Otto Normalbürger, der kleine Bürger soll sehen, guck mal, wenn sie das Porsche-Zentrum abfackeln, dafür hättest du vielleicht noch Verständnis. Aber das ist dein Wagen, den sie da abfackeln. Das sind Leute, die du an die Regierung bringen möchtest, auf keinen Fall. Und das sind Linke. Aber sind das wirklich Linke oder soll es Linken in die Schuhe geschoben werden? Das wissen wir nicht. Aber es liegt schon nahe. Schaut euch diese Bilder an.
Man weiß doch gleich, wer das ist, ne? Der Immobilienhani.
Also ich denke, die Bilder hier, aufgenommen durch einen Anwohner, sprechen für sich. Es stehen in dieser Straße keine Bonzenkarre, keine großen Porsche, Mercedes oder Land Rover. Da stehen ganz normale Kleinwagen und die werden alle ausnahmslos mit Handgriffen, die sitzen, angezündet. Was wollte der Linke mit dieser Aktion ausrichten gegen das Großkapital? Also ist das durch linke Denke Marxismus zu erklären? Also mir erschließt sich das nicht. Im Gegenteil, es macht mich nachdenklich und die Titanic hat es im aktuellen Cover auf den Punkt gebracht, auch das noch, autonome zünden Reichstag an. Halten wir fest, wer sich im schwarzen Block tummelt, ist nicht zuzuordnen. Das können Linke sein, das können Rechte sein, das können auch irgendwelche anderen Personen sein, die man mieten kann, jeweils gewalttätig zu werden für rechts oder für links oder aber für Taten, die man später sagt, das waren die Linken oder das waren die Rechten. Ja? Und es ist ja in Hamburg auch ein Schuss gefallen, ja, und das wurde später bei Spiegel Online auch erklärt, warum da ein Schuss gefallen ist. Denn ein Mann, der so aussieht, als wäre er Mitglied des Schwarzen Blockes, stellte sich später heraus, es war ein Zivilpolizist, der geschossen hat. Und warum hat er geschossen? Hier die schnelle Erklärung von Spiegel Online.
Thank you. Der Polizeibeamte, das war ein Zivilbeamter vor Ort, hat beobachtet, dass offensichtlich ein Mann angegriffen wird von zwei anderen Männern. Er ist dann in diese Situation hineingegangen, hat versucht, das verbal zu klären, hat dann diesen Angriff auf diesen am Boden liegenden Mann nicht unterbrechen können. Deswegen hat er sich entschieden, von seiner Dienstwaffe Gebrauch zu machen und hat in die Luft geschossen.
Wenn Timo Zill, der Hamburger Polizist, das so erklärt, dann kann man dem glauben, muss man aber nicht. Denn eins darf man nicht vergessen. Herr Zill spricht für seine Kollegen, also für seine Kameraden, und er verteidigt die natürlich. Man kann aber auch eine ganz andere Theorie aufstellen. Zum Beispiel, dass der Mann in blauer Hose, der da gerettet wird, auch ein Zivilpolizist ist, der irgendeine Straftat vorhatte. Und als das aufflog, wurde er durch seinen Kollegen mit einem Warnschuss gerettet. Auch das ist möglich. Jetzt könnte man sagen, das ist aber eine sehr wilde Theorie. Aber es gibt für diese Theorie auch eine Zeugenaussage aus dem Jahre 2010, Stuttgart 21, wo ein Polizist selber zugibt, dass die Polizei so etwas tut. Sie setzt Agent-Provokateure ein, um einen größeren Polizeieinsatz zu provozieren. Bitteschön.
Ich weiß, dass wir bei brisanten Großdemos verdeckt agierende Beamte, die als taktische Provokateure, als vermummte Steinewerfer fungieren, unter die Demonstranten schleusen. Sie werfen auf Befehl Steine oder Flaschen in Richtung der Polizei, damit die dann mit der Räumung beginnen kann. Ich jedenfalls bin nicht Polizist geworden, um Demonstranten von irgendwelchen Straßen zu räumen oder von Bäumen runterzuholen. Ich will Gangster hinter Gitter bringen.
Ich habe zum G20-Gipfel ja auch ein Statement abgegeben, wo ich ein Bild formuliert habe, was ich mir gewünscht hätte. Dass nämlich voll vermummte Polizisten auf den voll vermummten schwarzen Block treffen und beide nehmen ihre Vermummung ab und begegnen sich als Menschen. Hat es so nicht gegeben, also Polizisten trafen nicht auf den schwarzen Block und beide haben ihre Masken abgenommen, aber Polizisten trafen auf normale Demonstranten und haben dann ihre Masken, ihre Helme und ihre Uniform abgenommen und sich als Menschen gezeigt. Aber ganz ehrlich, kennt ihr diese Bilder? Diese fantastischen Bilder sollten wir eigentlich erinnern, wenn wir über den G20-Gipfel sprechen. Bürger treffen Polizisten, die ihre Helme abnehmen und auch zu Bürgern werden. Man begegnet sich als Menschen. Hat in Hamburg funktioniert, gab es aber auch schon mal früher, 2013 in Italien.
Dove si va?
Wenn dieses Beispiel Schule machen würde, könnten die Eliten die Polizisten gegenüber der Bevölkerung nicht mehr instrumentalisieren. Und das wäre das Ende der Macht der Eliten. Also gilt es unter allen Umständen, diesen Zusammenschluss der Bürger zu unterbinden. Die Grenze verläuft nämlich nicht zwischen rechts und links, sie verläuft auch nicht zwischen oben und unten, sondern sie verläuft zwischen Superreich und denen, die gar nichts haben. Ja? Wir, die wir aufeinandertreffen, Polizisten und Bevölkerung, wir sollten das, was sich dort abspielt, diesen Lernprozess, wir sollten ihn als das wahrnehmen, als was er gedacht ist. Eine Konfrontation, die in etwas Positives führt. Das erklärt jetzt noch einmal Professor Kruse.
Wenn wir nicht einfach nur akzeptieren, dass wir gegenseitig Störung sind, das reicht natürlich immer zum Lernen. Also wenn Sie mir etwas erzählen, das ich nicht verstehe oder von dem ich im schlimmsten Fall glaube, ich verstehe das aber nicht wirklich, dann sind Sie zumindest eine Perturbation für mich. Also eine Störung sind Sie immer. Wenn wir aber jetzt miteinander einen Lernprozess machen wollen, der übersummativ ist, der also in Richtung Corporate Learning geht und nicht in Richtung meines individuellen Lernens, dann reicht ja nicht die Störung, sondern wir müssen ein überindividuelles System erzeugen. Überindividuelle Systeme dieser Art nennen wir Kultur. Kultur meint eigentlich, dass wir miteinander Wertemuster erzeugen, die wir so weit teilen, dass wir miteinander kooperationsfähig sind. Im Bereich des Konstruktivismus bedeutet das dann, eine Koevolution eingegangen zu haben. In meinem Kopf muss etwas Ähnliches entstehen wie in Ihrem. Da wir das nicht direkt über die Sprache vermitteln können, müssen wir kokonstruieren. Und diese Form der Kokonstruktion, wo wir zwischen uns ein drittes System erzeugen, Luhmann hat das eigentlich faszinierend in seinen Theorien auf den Punkt gebracht. Es geht darum, eine gemeinschaftliche Welt zu erzeugen, die eine Eigendynamik hat. Und die entsteht zwischen uns. Die entsteht nicht in mir und nicht in Ihnen. Und trotzdem sind wir daran beteiligt und werden von dieser Struktur auch sehr stark beeinflusst. Und um das zu tun, müssen wir uns im Diskurs über diese Wertegrundlagen geeinigt haben. Wenn wir das geschaffen haben, wenn zwischen uns eine Kultur existiert, dann sind wir in der Lage, einen Lernprozess miteinander zu machen, der größer ist als das, was wir jeweils einzeln beitragen.
Okay, ich weiß, Professor Kruse ist immer ein bisschen komplex in seiner Erklärung, aber er hat recht mit dem, was er sagt. Wenn wir kooperieren, wenn wir uns aneinander reiben, aber immer positiv begegnen, dann können wir auch weiterkommen in der Gesellschaft. Wir sollten also kooperieren und konkurrieren. Ich nenne es ja Kooperenz. Die beste Idee soll sich durchsetzen, aber das heißt nicht, dass der, die dann zurückbleibt, dass er wirklich zurückbleibt, sondern wir nehmen ihn mit. Das ist die moderne Gesellschaft. Und wenn wir das wirklich vorleben, dann hätten die Eliten ausgespielt. Wir müssen es einfach nur versuchen. An dieser Stelle steigen wir ganz tief ein in die Geschichte des Schwarzen Blocks und Widerstandes. Die Medien tun ja so, als wenn das, was in Hamburg passiert ist, als wenn das einmalig wäre, als wenn es das so noch nie gegeben hätte. Das wäre eben Hysterie und es wäre eben keine History. Natürlich komplett falsch. Wir haben einen Mann dazu befragt, der sich mit schwarzen Blöcken und sozialen Bewegungen wirklich auskennt, weil er ist Soziologe, sein Name ist Petram Chayar. Und wir haben einen Boxenstopp dazu gemacht, also dieses Gesprächsformat, wo ich ihn gefragt habe, erklären Sie uns doch mal die Geschichte des schwarzen Blocks und dieser Art von Widerstandsform. Und wann ging es los, dass es wirklich gewalttätig war? Gab es da eine Zäsur? Und es gab diese Zäsur in Europa 2001, Genua, der G8-Gipfel.
Nach 9-11 gab es eine massive Repressionswelle seitens der amerikanischen Polizei und Geheimdiensten gegen antikapitalistische Aktivisten, gegen die globalisierungskritischen Aktivisten. Wie gesagt, unzählige sind in Gefängnis gekommen und es war kaum noch möglich zu demonstrieren in dieser Zeit. So, und dann hat sich der Schwerpunkt dieser Bewegung nach Europa verlagert. Das heißt, die großen Gipfelproteste waren nicht mehr in den USA, sondern dann kamen eben die großen Gipfel, die es in Europa gab. Wie gesagt, da in Europa haben wir zeitgleich hat diese Geschichten, die laufen. Wir haben, und der einschneidendes Erlebnis war Genua. Das war kurz davor, übrigens kurz vor 9-11. Aber in Genua haben wir zum ersten Mal in Italien war damals Hochburg von linken Aktivismus und globalisierungskritischen Aktivismus in Europa. Und da geht ein G8-Gipfel hin. In der Stadt von Genua. Es gibt gerade eine massive Rechtsregierung, Berlusconi, der mit so einer Art rechtsradikale Partei koaliert hat. Die sogenannte Nationale Allianz hießen die, deren Parteivorsitzende Francesco Fini, ein Verehrer von Mussolini übrigens, der war Innenminister in dieser Zeit. So, und dann kommt der Gipfel nach Italien und es gab eine massive Mobilisierung dagegen, was auch ein bisschen eine Mobilisierung gegen Berlusconi war, aber auch diese globalisierungskritische Bewegung, kam zusammen mit einer Anstimmung gegen Berlusconi, gegen diese Rechtsregierung. Und es waren 300.000 Leute damals auf der Straße.
Und es krachte dann aber richtig.
Es krachte richtig in Genua. In Genua war es so, dass es Tage vorher schon zu massiven Ausschreitungen gekommen ist. Das, was wir heute als Schwarze Block erleben in Hamburg, das gab es in Genua in vielfache Größe. Und es gab dann zum ersten Mal einen Toten. Da wurde Carlo Giuliani von italienischen Polizisten in den Kopf geschossen. Ein 21-jähriger Aktivist, der dann quasi auf der Stelle starb. Und das war natürlich ein Riesenschock, dass in der freien Welt, in Europa, Demonstranten erschossen werden.
Die Polizei erschießt einen Demonstranten. Wir kennen das ja auch in Berlin, Benno Unesorg. Aber wir haben Material organisiert, Genua 2001. Originalaufnahmen wieder durch Otto Normalbürger einfach mitgefilmt. Bitte schön.
Ich glaube, der Auslöser war, dass sie auf diese Frau neben mir, die schon länger anscheinend bewusstlos war und nur noch auf dem Boden lag, noch ein paar Mal eingetreten haben, auch zu mehreren, dass dann dieser eine Befehlshaber oder was auch immer dann gerufen hat, basta, basta, das, und dann war es vorbei.
27 ragazzi, di cui 20 sono stati ricoverati, quindi le condizioni erano gravi. Tutti hanno detto le stesse cose, che erano stati picchiati dalla polizia selvaggiamente, e si vedevano i segni perché erano talmente, ed eravamo tutti scioccati, tutti i dipendenti dell'ospedale, tutti scioccati nel vedere la quantità, il sangue, la violenza con cui questi ragazzi sono stati picchiati. Io sono una democratica, io ritengo che queste cose nella democrazia italiana non avrebbero mai dovuto succedere.
Genua 2001, jetzt könnte man sagen, ja, das ist lange her, das ist richtig, das ist schon länger her, aber Oakland 2011, Occupy Wall Street ist noch nicht so lange her und Oakland liegt in Kalifornien. Das sind Bilder aus Amerika, auch hier der schwarze Block und die Polizei.
Im kalifornischen Oakland sind Polizei und Demonstranten aneinander geraten. Mehr als 1000 Menschen protestierten am Dienstag in der Stadt gegen Festnahmen bei einem Occupy Wall Street Camp. Dabei kam es zu den Ausschreitungen. Die Polizei setzte Tränengas ein. Mehrere Dutzend Menschen wurden festgenommen. Den Demonstranten ging es offenbar darum, dass Frank Ogawa Plaza, das 2 Wochen lang als Sitz für Proteste gegen wirtschaftliche Ungleichheit gedient hatte, zurückzuerobern. Es war kurz vorher von der Polizei geräumt worden.
Nicht vergessen, die Bilder, die wir hier sehen, die gleich eine Interpretation mitliefern, sind Bilder von Konzernmedien. Ich erinnere an den 1. Februar 2017, die Washington Post bringt etwas aus Berkeley. Ich glaube, diese Bilder machen klar, Gewalt zwischen Polizei und Demonstranten, jeweils vermummt, das ist keine neue Geschichte, die wir in Hamburg erlebt haben. Das hat eine alte Tradition, auch wenn ich die nicht unbedingt gut finde. Es gab es auch schon 1987, als Ronald Reagan nach Berlin kam. Da gab es 24.000 Demonstranten, die dagegen demonstriert haben, dass er an der Berliner Mauer sprach. Und 2.000 von diesen 24.000 Demonstranten trugen Skimasken und waren Teil des schwarzen Blocks. Kann man heute noch online nachlesen bei der New York Times. An dieser Stelle machen wir den Sack um G20 zu. Allerdings mit einer offenen Frage, die ich nicht beantworten kann. Wie viele der Gewalttäter in Hamburg, dieser schwarz vermummten Gestalten, wurden vom Staat finanziert und vom Staat bezahlt und bekamen einen konkreten Auftrag, nämlich als Agent-Provokateure zu arbeiten? Waren also Mitglieder des Verfassungsschutzes oder des Tiefenstaates? Weil das alles hat es schon mal gegeben in Deutschland. Ich verweise an dieser Stelle auf einen Artikel von Rubicon, den wir bei KenFM verlinkt haben. Hamburg und der tiefe Staat ist die Überschrift. Und dort wird auf Verena Becker hingewiesen. Verena Becker war auf der einen Seite bei der RAF und hat für die RAF gemordet, unter anderem in Karlsruhe. Und sie war auf der anderen Seite Mitglied des Verfassungsschutzes, also eine Staatsangestellte. Oder aber auch Peter Obach. Peter Obach war auf der einen Seite der freundliche Hausmeister in der linken Kommune 1 und auf der anderen Seite war er Mitglied des Verfassungsschutzes und hat der Kommune 1 diese Molotow-Cocktails geliefert, mit der die dann gearbeitet haben. Ja? Und Daniele Ganser stellt hier noch einmal die Frage, nicht auf Hamburg bezogen, aber generell bei NATO-Geheimarmeen und Tiefenstaat. Ist es vielleicht so, haben wir es hier vielleicht mit einer Art von Terrorismus zu tun, der vom Staat finanziert wird? Diese offene Frage gebe ich mal weiter.
Haben wir ja Terrorismus, der sozusagen von den Diensten gemacht wird. Und das ist etwas ganz Extremes. Also man muss vielleicht mal von Deutschland und Italien weg. Man muss mal nach Frankreich. Die Franzosen, die haben auch einen Geheimdienst und das war eine schwierige Situation in den 80er Jahren. Dann hatten wir François Mitterrand als Präsident, Sozialist. Und der Mitterrand hat ein Problem, weil er hat im Pazifik Atombombentests durchgeführt, oberflächliche Atombombentests. Und Greenpeace, diese Umweltschutzorganisation, war dagegen. Und die sind mit ihrem Schiff Rainbow Warrior immer dorthin gefahren, wo die Franzosen eine Bombe zünden wollten. War natürlich für die Franzosen ärgerlich, weil dann konnten sie die Bombe nicht zünden. Mhm. So. Dann hat Mitterrand entschieden, wir sprengen das Greenpeace-Schiff in die Luft. Und das wurde ausgeführt vom DGSE, Direction Générale Sécurité Extérieure, das ist der französische Geheimdienst. Ist aber natürlich Terror. Ja. Sie dürfen kein Schiff in die Luft sprengen. Da gab es einen Toten, ein Greenpeace-Fotograf ist tot, oder? Das Schiff war vor Neuseeland, war es da im Hafen, da haben sie eine Haftmine, bam.
Was haften bleiben sollte, wenn wir über Hamburg sprechen, Terror kann auch vom Staat ausgehen. Und damit sind wir beim Nachrichtenüberblick bei Me, Myself and Media, Ausgabe 36. Wir bleiben in Hamburg. Spannender als wer gekommen ist nach Hamburg war, wer eigentlich nicht gekommen ist. Und zwar nicht nur eigentlich, sondern tatsächlich nicht erschienen. Und das ist König Salman, der König von Saudi-Arabien. Hätte man mitrechnen können, denn es gibt eine Krise am Golf gegenüber Katar. Aber der König hatte ja im Vorfeld das 4 Jahreszeiten in Hamburg komplett gemietet und komplett mit Panzerglas versehen lassen. Und dann ist er eben nicht gekommen. Und damit sind wir bei der Krise mit Katar. Saudi-Arabien hat Katar gegenüber eine, ja, einen Bedingungskatalog, muss man jetzt nennen, aufgestellt mit 13 Punkten. Und einer der Punkte war unter anderem, dass Katar bitte den eigenen Sender Al Jazeera schließen möge. Sonst was. Hat Saudi-Arabien nicht ausgeführt, Katar hat nicht reagiert und dann hat man nochmal eine Frist von 48 Stunden hinten dran gehängt. Sonst ist wieder nichts passiert, hätte aber alles passieren können und kann noch alles passieren. Unser Wirtschaftsminister Gabriel ist dann in die Krisenregion gefahren, um zu vermitteln. Gibt es auch eine Schlagzeile aus NTV, kleines reiches Land, als Investor gefragt. Es gibt über 60 Firmen, deutsche Firmen, die in Katar einen Firmensitz haben. Denn Katar ist an vielen deutschen Firmen massiv beteiligt. Unter anderem Winterschall, Hochtief, Deutsche Bank und mit 17% an Volkswagen. Ja? Wenn also ein Porsche-Zentrum in Hamburg brennt, verdient auch Katar. Das ist Globalisierung. Kommen wir auf den Streitpunkt, den Kasus Knaktus. Um was geht es? Was macht Katar, was Katar nicht machen soll? Nun, Katar ist ein sehr kleines Land, verfügt über eins der größten Gasfelder der Welt. Dieses Feld teilt es sich allerdings mit dem Iran. Auf der iranischen Seite heißt das South Pass und auf der Katari-Seite ist das North Field. Und dieses Feld kann der Iran nur ausbeuten mit westlicher Technologie und mit Hilfe. Und Katar hilft dem Iran dabei und das passt Saudi-Arabien nicht. Jetzt könnte man sagen, ja, das Feld soll überhaupt nicht ausgebeutet werden im iranischen Bezirk. Das ist so allerdings nicht richtig und da wird es dann wieder mal spannend. Was wir im Moment da draußen erleben, ist, dass die Eliten, die wir lange Zeit als sehr homogen wahrgenommen haben, dass die auch untereinander sich streiten, so ähnlich wie eine Großfamilie. Da geht es also darum, dass man mit dem Iran schon Geschäfte machen kann, auch was Gas angeht, aber die Frage ist, wer macht die Geschäfte und wer bestimmt, wer die Geschäfte eben nicht machen kann. Während es Katar verboten ist, die Geschäfte zu machen, macht der französische Konzern Total sehr wohl, gerade mit dem Iran, in diesem Feld ein Riesengeschäft. Eine Schlagzeile vom 3. Juli, NTV, Total schließt Milliardendeal mit Iran. Es geht um 4,2 Milliarden Euro. Es geht also. Auch der amerikanische Flugzeughersteller Boeing hat soeben mit dem Iran ein gigantisches Geschäft eingetütet.
Die iranische Fluggesellschaft Azeman und der US-Flugzeugbauer Boeing haben am Samstag in Teheran einen Milliardenauftrag unter Dach und Fach gebracht. Bei dem Deal geht es in der ersten Phase um 30 Mittelstreckenjets in der modernisierten Neuauflage 737 MAX. Der Auftrag hat einen Gesamtwert von 3 Milliarden US-Dollar. Im Dezember letzten Jahres hatte Boeing einen Auftrag mit der staatlichen Fluglinie Iron Air über 80 Jets festgezurrt.
Und wie bezahlen die Iraner dann diese Boeing? Wahrscheinlich in Öl, denn es geht nur um Öl. Und wir wollen an dieser Stelle noch einmal auf einen Vortrag von Dr. Daniele Ganser aus dem Jahre 2017 verweisen. Überschrift: Der illegale Krieg gegen den Irak. Da weist er nochmal darauf hin, wie viel Öl der Westen jeden Tag verbraucht.
Erdöl ist ein unglaublich wichtiger Rohstoff, zusammen mit Erdgas, so etwas wie ein Schmiermittel für die Weltwirtschaft. Und ich forsche schon viele Jahre zum Thema Erdöl. Und damit Sie sich ein bisschen ein Bild machen können, wir brauchen 94 Millionen Fass Erdöl pro Tag. Ein Fass Erdöl hat 159 Liter, die meisten Menschen kennen in etwa die Größe eines Fasses Erdöl, das kann man sich vorstellen, aber 94 Millionen Fass, das kann man sich fast nicht vorstellen. Das ist eine abstrakte, eine große Zahl. Und darum habe ich Ihnen einen Supertanker noch mitgebracht, der fasst 2 Millionen Fass Erdöl. Ja. Das bedeutet, als Menschheitsfamilie brauchen wir heute pro Tag 47 Supertanker.
Dass der König von Saudi-Arabien in Hamburg also nicht erschienen ist, hat mit der Region und dieser Instabilität zu tun. Und diese Instabilität ist das Produkt amerikanischer Außenpolitik. Herr Lüders, der Historiker, ist Gastprofessor in Trier und er bezeichnet diese Politik als Exzess. Wir schalten mit ihm rein in einen Vortrag, den er vor ein paar Tagen hielt.
Die Exzesse amerikanischer Machtpolitik sind übrigens hinlänglich dokumentiert. Die Quellen kann man finden in meinem Buch, die den Sturm ernten, und werden sie angegeben. Ich möchte nur kursiv darauf verweisen, dass die endemische Bandengewalt etwa im heutigen Zentralamerika, der Putsch gegen Chiles Präsidenten Allende 1973, der Aufstieg Pol Pots in Kambodscha in den 1970er Jahren, der Staatszerfall im Kongo oder die iranische Revolution 1979, alle diese Entwicklungen, diese Bewegungen sind nicht zu verstehen ohne amerikanische und konkret CIA-Intervention in den betreffenden Ländern, in diesen Regionen, um die es da jeweils geht. Und Syrien reiht sich ein in diese Chronik. Syrien ist das erste Land, in dem die CIA überhaupt einen Militärputsch durchgeführt hat, nämlich bereits im Jahr 1949.
Speziell Syrien, wenn wir uns erinnern wollen, wurde ja in den letzten Jahren massiv destabilisiert durch, ja, jetzt würde man sagen schwarzer Block, aber in unseren Nachrichten hieß das immer gemäßigte Rebellen, die für mehr Demokratie kämpfen. Ja? Um Lüders zu zitieren, alles hängt ja mit allem zusammen und gerade der Mittlere Osten ist extrem komplex. Ich habe versucht, zusammen mit Rainer Rupp diese Gemengelage zu erklären in dem Format Boxenstopp. Hört es euch an.
Die ganze Sache ist so verzwickt und widerspricht eigentlich einer logischen Analyse. Katar ist eigentlich trotz der salafistischen Grundhaltung und der Unterstützung von Al-Qaida und entsprechenden Muslim-Brüderschaft-Gruppierungen und Terroristen, arbeitet es zusammen mit dem Iran. Zu Zeiten der strengen Sanktionen der Amerikaner gegen Iran wurden wichtige boykottierte Produkte über Katar mit den kleinen Daus über den Golf nach Iran verschickt. Also das war praktisch das Tor für westliche Maschinen, westliche Ersatzteile für Iran.
Also ein Nadelöhr für Schmuggler.
Ja, davon haben die übrigens, das ist ein uralter Beruf in dieser Region. Zur selben Zeit, in der ein Propagandist von Al-Qaida in Katar lebt, an Al Jazeera auftritt und die Al-Qaida-Kämpfer in Syrien als die Frontlinie gegen die Schiiten bezeichnet und wir müssen die Schiiten töten. Zur selben Zeit ist genau dieses Katar, was das erlaubt, beziehungsweise auch in die Welt posaunt mit seinem staatlichen Sender, macht Geschäfte beziehungsweise gute Beziehungen mit Iran. Und Iran wiederum hat jetzt, wo der Boykott der Saudis eintrat, hat Iran 3 Häfen und Luftkorridore für die Versorgung von Katar bereitgestellt.
Eine Meldung vom 4.7. aus der FAZ. Die große Angst vor Afrika, Überschrift G20. Kein Kontinent ist ärmer, nirgendwo wächst die Bevölkerung schneller. Ja, das Bild wird vermittelt, in Afrika, da wird sich vermehrt und die sind so arm, die müssen alle nach Europa kommen. Aber stimmt das eigentlich? Eine andere Meldung aus der FAZ vom 17.7. Der Weg zum Elektroauto führt über den Kongo. Dann ist Afrika also ziemlich reich. Ja, ist es an Bodenschätzen. Der Fluch der Ressource. Der Kongo hat unter anderem Kobalt, Lithium, Graphit, Nickel und Mangan und das alles braucht man, um neueste Batterien zu bauen. Leider hat Afrika relativ wenig davon, weil westliche Konzerne sich dieser Bodenschätze bedienen und ja mit korrupten Regimen das Land so ausbeuten, dass das Geld nie bei der Bevölkerung ankommt. Gleichzeitig kämpft auf dem europäisch-amerikanischen Markt der Kampf der verschiedenen Autogiganten um die Vorherrschaft im elektromobilen Sektor. Schlagzeile vom Handelsblatt, 29.06.2017. BMW kämpft gegen Tesla. Vergeblich, der Kampf um Elektroautos. Es geht nämlich darum, dass wenn ein Automobilhersteller in diesem Segment führend sein möchte, er zusehen muss, dass er zum Beispiel im Kongo Land gewinnt. Ganz richtig, es geht um Landgewinne. Und eine Schlagzeile vom 11.07. aus dem Handelsblatt. Europas Konzerne starten durch. Und da sehen wir auch Wirtschaftskrieg. Auch dafür steht hier der G20 und die verstrittenen Eliten. Die Formel schwaches Europa, starke USA galt in den vergangenen Jahren. Doch sie ist keineswegs ein Naturgesetz. Nur in der Technologie scheint Amerikas Vorsprung uneinholbar. In der Realwirtschaft wie an der Börse. Armes Afrika, konkurrierende Autokonzerne in Amerika und Europa und das alles auf dem Rücken der Afrikaner, die dann als Flüchtlinge zu uns kommen, weil sie so wahnsinnig arm sind. Ich glaube, wir sind ein wenig arm an Gesamtverständnis, denn dass die Afrikaner mit ihren Füßen abstimmen, das haben wir bei KenFM schon mehrfach kommuniziert und das werden wir jetzt wiederholen. Wenn wir keine gemeinsame europäische abgestimmte Afrika-Politik haben, dann werden wir von Flüchtlingen überrannt.
Wir werden dann überrannt, dann müssen sie akzeptieren, dass da die Afrikaner mit den Füßen abstimmen werden. Warum sage ich das? Das hat keinen Sinn. Wenn die Bundesrepublik Deutschland heute sagen würde, mit dem oder jenem afrikanischen Land würde ich keine diplomatischen Beziehungen mehr haben, weil sie die Menschenrechte verletzen. Ich kann Ihnen garantieren, dass am nächsten Tag Frankreich gehen würde und gerade in diesem Land das beste Geschäft seines Lebens betätigen würde. Nicht wahr? Deshalb habe ich schon immer dafür plädiert. Die Afrikaner wissen ganz genau, wenn du mir die Entwicklungshilfe nicht gibst, gehe ich halt zu dem anderen. Und deshalb sage ich, wir müssen zuerst mal die europäischen Werte Wir müssen lernen, das haben wir 40 Jahre lang hier nicht getan, die europäischen Werte, für die die Europäer immer wieder gerade stehen und sagen, unsere europäischen Werte, unsere europäische Zivilisation. Wir müssen sie auch in die Außenpolitik transferieren und auch vor allem in der Afrikapolitik muss sie sichtbar sein. Ja. Ansonsten ist es Lug und Trug und es ist auch unfair, diese Werte für sich in Anspruch zu nehmen und in der Afrikapolitik genau das Gegenteil zu sagen.
Machen wir aber ja nicht nur da, ich meine, das machen wir ja auch in Middle East, wenn wir Saudi-Arabien als einen stabilisierenden Faktor, das ist jetzt mal Neusprech aus dem Kanzleramt, bezeichnen, um in Syrien Demokratie zu forcieren, das ist ja ein Treppenwitz.
Das ist absolut richtig, Mann. Das ist so, als ob man den Bock zum Gärtner gemacht hat, das muss ich Ihnen ganz offen sagen. Und es ist übrigens genau dasselbe mit meinem eigenen Land. Wenn Sie heute einen deutschen oder europäischen Politiker fragen, werden Sie sagen, aber immerhin, wir wissen, wie schlimm diese Leute, die heute an der Macht sind, sind. Aber Äthiopien ist ein stabilisierender Faktor in Afrika und vor allem ein wichtiger Alliierter im Kampf gegen den Terrorismus. Manchmal weiß ich wirklich nicht, wer der Terrorist ist.
Wir alle sind mehr oder weniger Terroristen, wenn wir, ja, verdrängen, wenn wir wegschauen, wenn wir sagen, na, die Eliten, die Politiker sind an dem schuld, was sich da draußen abspielt, weil unser Verbrechen besteht darin, dass wir das auch wissen und dass wir passiv sind und passiv bleiben. Sollte man nicht tun, man sollte mit der eigenen Bildung anfangen. Aus diesem Grund zwei Buchtipps, die mit der Materie zu tun haben, um die wir nicht drum herum kommen, nämlich Migration. Dieses Buch, Ethischer Welthandel, von Christian Felber, kann ich nur dringend empfehlen, denn wenn wir nicht anfangen, ethisch zu handeln, wird das ein sehr teurer Spaß für uns, nur wird es eben kein Spaß. Und dieser Mann war auch vor ein paar Tagen Gast bei KenFM, nämlich Kilian Kleinschmidt. Ich erinnere mich an den Satz, der bei mir hängen geblieben ist. Migration kann man nicht mehr verhindern, man kann sie nur managen. Er hat Flüchtlingslager gemanagt, unter anderem das größte Flüchtlingslager an der Grenze Syrien und Jordanien. Das Interview ist in der Pipeline. Seid gespannt und bereitet euch vor mit diesem Buch. Jahrzehntelang hat die CDU, aber auch die SPD alles dafür getan, dass Frauen keine Frauen heiraten können und Männer keine Männer. Und dann ging plötzlich alles ganz, ganz schnell. Am 30.06. hat der Bundestag entschieden, ja, gleichgeschlechtliche Ehen sind ab sofort möglich, denn Angela Merkel, ein Gespür für Machtverhältnisse, sagte plötzlich, das ist eine Gewissensentscheidung, also kein Fraktionszwang mehr. Wir schauen mal eben rein in den Bundestag, 30.06., diese historische Entscheidung.
Abgegebene Stimmen 623. Mit Ja haben gestimmt 393, mit Nein haben gestimmt 226. Vier Kolleginnen und Kollegen haben sich der Stimme enthalten. Damit ist der Gesetzentwurf angenommen.
Ab sofort spielt es also keine Rolle mehr, ob man ein Mann ist und einen Mann heiraten möchte oder eine Frau ist, die eine Frau heiraten möchte. Wenn zwei Menschen sich entschieden haben zu heiraten, können sie in Deutschland heiraten. In vielen anderen Ländern ist das längst Teil der Gegenwart. Wie hat eigentlich Angela Merkel entschieden? Ich sage nur Gewissensentscheidung.
Für mich ist die Ehe im Grundgesetz die Ehe von Mann und Frau. Und deshalb habe ich heute auch diesem Gesetzentwurf nicht zugestimmt.
Noch am selben Tag, als die Entscheidung gefallen war, gab es einen interessanten Artikel von Alice Schwarzer, Emma-Herausgeberin. Er trug die Überschrift »Ein Triumph für die Liebe« und ich fand es sehr interessant, auf was sie hingewiesen hat, denn als sie damals, vor über 25 Jahren, schon angeregt hat, hey, ist doch völlig egal, ob ein Mann einen Mann heiraten will oder eine Frau, wenn man heiraten möchte, soll man heiraten. Aber damals gab es aus dem schwulen und lesbischen Lager sehr viel Widerstand gegen die Ehe. Sie wurde als spießig und reaktionär empfunden.
Als ich 1984 in Emma erstmals für das revolutionäre Recht auf die Homo-Ehe plädierte, in einer zwangsheterosexuellen Welt ist es eine Unerhörtheit, die homosexuelle Liebe so ernst zu nehmen wie die heterosexuelle, da schlug mir noch ein Schwall von Spott und Kritik entgegen, allen voran von engagierten Schwulen und Lesben, denn damals galt die Ehe noch als reaktionär.
Was ich am Artikel von Alice Schwarzer ein wenig unscharf fand, ist, dass sie gesagt hat, ja, wir haben hier eine Errungenschaft, dass wir homosexuell heiraten können, aber es gibt eben Religionen, da ist man sehr rückständig. Und sie nennt vor allem islamische Länder, aber eben auch fundamentalistische Christen, da hat sie recht. Aber
Eine Religion hat sie vergessen, und zwar das orthodoxe Judentum. Auch das ist nicht gerade ein Befürworter der Homo-Ehe. Ich zitiere drei Gründe, warum erzkonservative Juden nicht möchten, dass Frauen Frauen und Männer Männer heiraten sollen. Erstens, homosexuelle Praxis sei ein Verstoß gegen die menschliche Natur, denken diese Orthodoxen. Zweitens, man zitiert hier die Bibel, seid fruchtbar und vermehret euch. Und drittens, wenn ein schwuler Mann seine Familie verlässt, zerstört er damit seine eigene Familie, und deswegen ist das orthodoxe Judentum auch gegen die Homo-Ehe. Also, Frau Schwarzer, das ist schon richtig. Also, in vielen islamischen Ländern ist Homosexualität sogar strafbar. Auch sehr viele fundamentale Christen haben Riesenprobleme mit der Homo-Ehe, aber eben auch der ein oder andere hardcore-orthodoxe Jude. Warum haben Sie das vergessen? Und was wurde am 30.06. neben der Homo-Ehe noch beschlossen? Na, da wurde zum Beispiel beschlossen, dass man den Führerschein verlieren kann, obwohl man etwas getan hat, was mit Straßenverkehr gar nichts zu tun hat. Also zum Beispiel, wenn man geklaut hat, kann man seinen Führerschein verlieren. Und in dieses Gesetz des Führerscheinverlustes als Nebenstrafe wurde noch etwas anderes mit hineingepackt und mitbeschlossen, nämlich der Staatstrojaner. Ja. Also man hat da noch reingepackt, dass der Staat über einen Trojaner jede Art von Computer hacken darf. Einfach so. Also das ist jetzt legal. Und das da so zu verpacken und so zu verstecken, das ist ähnlich absurd, ja, und hat natürlich Methode, wie wenn man sagen würde, wir reden über Joghurtgesetze und verpacken darunter neue Abgasbestimmungen. Da sucht kein Mensch danach, und deswegen möchte man das eben unauffällig durchwinken. Von daher passt auch der Name Staatstrojaner. Wir zitieren mal eben Netzpolitik.org.
Um die öffentliche Debatte klein zu halten und den Bundesrat zu umgehen, hat die Große Koalition einen Verfahrenstrick angewendet. Statt eines ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens haben SPD und CDU den Staatstrojaner in einem ganz anderen Gesetz über das Fahrverbot als Nebenstrafe versteckt. Erst kurz vor Verabschiedung dieses Gesetzes haben die Abgeordneten den Staatstrojaner darin untergebracht, mit einer Formulierungshilfe der Bundesregierung.
Diese Formulierungshilfe wird en Detail nochmal erklärt im Telefoninterview mit Florian Kirner. Überschrift Ehe für alle und die Totalüberwachung. Hört euch das an.
Nehmen wir mal zum Beispiel jetzt Frauenrechte und Schwulenrechte, also dafür in den Krieg zu ziehen, das war ja schon immer möglich. Ja, also 2001, wenn man da den Begründungen glauben wollte, die da offiziell gelaufen sind, dann ist ja die Bundeswehr unter anderem nach Afghanistan gerumpelt, um da nicht nur unsere Sicherheit zu verteidigen am Hindukusch, sondern eben auch ganz speziell die Frauenrechte. Und natürlich ging es auch immer um Schwulenrechte und so. Also außenpolitisch ist das immer ein sehr, sehr wohlfeiles Thema.
Auch wenn es um Russland-Bashing geht, geht es immer auch darum, dass ganz Russland homophob ist, und deswegen muss man da was machen.
Genau, und also da wird das immer so, da sind sich alle fürchterlich einig, und dann hat man jetzt also doch sozusagen länger gebraucht, also beinahe hätte das kreuzkatholische Malta die Bundesrepublik noch überholt, jetzt homopolitisch. Ja? Also da ist schon eine enorme Fallhöhe. Und wenn man sich dann anschaut, was an demselben Tag im Bundestag ja auch noch alles beschlossen wurde, also Staatstrojaner, also das sind ja Sachen, wo also der Staat darf Gesetze brechen. Das muss man sich ja wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Also der Staat, der eigentlich die Gesetze macht, der darf sie brechen gegenüber dem Bürger. Total komisch irgendwie. Ja. Führerscheinentzug für jedes beliebige Delikt. Ja, also es ist jetzt möglich, dass du deinen Führerschein weggenommen bekommst für ein Delikt, was mit dem Straßenverkehr überhaupt nichts zu tun hat. Es ist jetzt möglich, dass du bei einer Verkehrskontrolle gezwungen wirst, also dass unter Zwang dir Blut abgenommen wird, und da braucht es jetzt auch keine richterliche Anordnung. Dann ist das Netzwerkdurchsuchungsgesetz, also dieses Mars-Facebook-Gesetz, das eine totale Katastrophe ist, durchgesetzt worden. Höchstgrenzen für Bargeldzahlungen und effektiv die Abschaffung des Bankgeheimnisses. Mhm. Und das ist halt der Punkt, wo ich mir jetzt gewünscht hätte, dass man eben eine differenzierte Berichterstattung in den Medien vorfindet, die eben sagt, hier auf der einen Seite haben wir einen großen Schritt für die Bürgerrechte gemacht, den wir alle begrüßen, wunderbar. Und hier und hier und hier und hier und hier und da haben wir gewaltige Rückschritte für Bürgerrechte gemacht.
Und weil wir schon bei Trojaner, Überwachung und diesen ganzen Tricks sind, bleiben wir auch gleich dabei. Am 27.06. konnte man in der Morgenpost Folgendes lesen. Mehr als 1 Million Telefonate abgehört, allerdings nur von Berliner Ermittlern. Der Justizsenator, so steht es, erklärt, jedes überwachte Telefongespräch sei ein schwerer Eingriff in die Telekommunikationsfreiheit. Deshalb müsse der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit streng gewahrt werden. Was mir aufgefallen ist, wenn wir über Überwachung sprechen, über abgehörte Telefone, dann redet man gerne so im Volksmund gerne von Stasi-Methoden. Ja? Aber die Stasi gibt es nicht mehr. Und das, was die Stasi gemacht hat und das, was heute möglich ist über den BND und die CIA, das ist wirklich ja Märchenstunde. Die haben ja noch mit Karteikarten und Papier. Heute wird das ja elektronisch gemacht. Das passiert ja automatisch. Und das ist nicht neu, sondern das hat auch in Westdeutschland lange Tradition. Ich erinnere nur an das Buch von Josef Foschepoth, Überwachtes Deutschland. Und da hören wir mal eben rein. Weil, wie gesagt, die Stasi gibt es nicht mehr, aber der BND und die CIA und die NSA ist in Deutschland schwer aktiv.
Diese Überwachungsstellen gab es eigentlich in jedem größeren Postamt. Und zwar einmal für die Überwachung der deutsch-deutschen Post und dann aber auch, das ist ja ein anderer, weiterer Aspekt, natürlich eine Überwachungsräumlichkeit unterschiedlicher Größenordnung für die Alliierten, für die Besatzungsmächte.
Der Freiburger Historiker Josef Foschepoth konnte erstmals streng geheime Akten sichten und fand heraus, in westdeutschen Postämtern wurden in großem Stil Telefone angezapft und die Post überwacht, über Jahrzehnte.
Die Digitalisierung gefährdet mittelfristig die Demokratie. Das sagt Yvonne Hofstetter, die sich mit der Thematik auch Metadaten intensiv beschäftigt hat, denn wir alle werden nicht nur abgehört, wir ja, geben viel von uns preis, indem wir ständig über Industriemedien nach Dingen suchen. Es gibt zum Beispiel kein ehrlicheres Feld als die Google-Suchmaschine. Wer dort etwas sucht, der verrät mehr über sich, als ihm eigentlich recht ist. Ich möchte zwei Bücher von Yvonne Hofstetter an dieser Stelle vorstellen, nämlich Sie wissen alles und Das Ende der Demokratie. Und ich kann dazu raten, ein Interview mit Yvonne Hofstetter im Deutschlandfunk noch einmal nachzuhören vom 10.01.2017. Hier ein kurzer Klappentext.
Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass eine der Begleitideologien der Digitalisierung der Kapitalismus ist. Digitalisierungsplattformen, so wie wir sie kennen, beispielsweise soziale Medien, sind zu nichts anderem da, als ihren Betreibern, Facebook, Twitter, Herrn Zuckerberg, Geld zu verdienen. Sie sind Plattformen für die Werbung. Und wenn wir uns auf diesen Plattformen bewegen und 45% der Europäer und auch der Amerikaner informieren sich nur noch über die News-Streams in sozialen Medien, auch über Politik, dann muss uns klar sein, dass wir eigentlich einem Wahn, einer Fantasterei verfallen sind, nämlich der, dass die Werbeplattformen globaler Technologiekonzerne der beste Platz seien, um sich politisch auszutauschen und zu informieren. Das ist verrückt. Und wir werden extrem herausgefordert sein, uns auf andere, seriöse Weise zu informieren als über das Internet. Das ist gefährlich und daran sollten wir uns halten und uns anderweitig informieren.
Ich möchte an dieser Stelle dazu anregen, sich die Gedanken zu machen, warum es in Silicon Valley eine Art Drehtüreffekt gibt, wenn es um Top-Jobs geht. Wie kann es sein, dass jemand, der eben noch bei der CIA ganz oben war, plötzlich eine Top-Position bei Facebook bekommt? Wo sind da die Schnittmengen? Ja. Wo sind da die Schnittmengen bei den sozialen Netzwerken? Vielleicht sind die sozialen Netzwerke gar nicht sozial, sondern eher asozial. Die FAZ vom 1.7.2017. Ich verneige mich vor Ihnen in Dankbarkeit. Es geht um die Beerdigung von Helmut Kohl. Auf dieser Veranstaltung sprach unter anderem natürlich Angela Merkel.
Helmut Kohl verkörpert eine Epoche. Er hat mit seiner Innen- und Außenpolitik Pflöcke eingeschlagen, die bis heute Halt bieten. Seine Bundeskanzlerschaft ist verbunden mit vielen Jahren wirtschaftlicher Prosperität. Doch bei all dem verlor er nie den Blick für das große Ganze über Deutschland hinaus.
Helmut Kohl verstand unter das große Ganze vor allem eines, Frieden für Europa. Er war ein Feind des Krieges, er hat ja seinen Bruder im Zweiten Weltkrieg verloren und deswegen war er bei aller Diskrepanz, die man in ihm haben kann, jemand, der ehrlich an Frieden interessiert war. Er hat sich mit den Franzosen ausgesöhnt. Wir kennen das Bild, er und Mitterrand auf diesem Soldatenfriedhof. Und wir wissen auch, dass er und Gorbatschow die deutsche Einheit und die europäische Einigung vorangetrieben haben. Der jetzige Russlandkurs, der auch von Angela Merkel hier mitforciert wird, den hat Helmut Kohl nie mitgetragen und er hat ihn abgelehnt. Eine Meldung, Spiegel Online, 25.06. Schulz bläst zum großen Angriff. Schulz, ich weiß nicht, malte sich eigentlich wirklich aus, dass er Kanzler werden kann. Also ich sehe nicht, dass der Schulz-Effekt greift, eher im negativen Sinne. Aber er hat natürlich auf seinem Parteitag eine große Rede gehalten. Und das macht Herr Schulz immer so, indem er sich jetzt immer als der Anwalt des kleinen Mannes verkauft. Derjenige, der schon immer gegen Hartz IV war und eben für diese Bodengruppe Mindestlohn, für die schon immer ein Herz hatte. Aber sein Vorgänger im Kanzleramt, der Herr Schröder, der hat doch diese Hartz-IV-Gruppe erst erfunden. Und dieser Mann hat doch mit seinen Kollegen auch den Arbeitslosen als Feindbild kreiert. Das sieht auch Max Uthoff so, der ab und zu bei der Anstalt jobbt.
Die Denunziation der Arbeitslosen, alles begann mit Gerhard Schröder, der roten Null, als er damals gesagt hat, es gibt kein Recht auf Faulheit in unserem Land und damit als erster die Gleichung arbeitslos gleich faul aufgemacht hat. Dann kam Franz Müntefering, einer der klügsten Denker des ausgehenden Mittelalters, und hat in dem Zusammenhang die Bibel zitiert und gesagt, wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen. Aber wie hinterhältig, wie infam musst du sein, wenn du wie Müntefering die Bibel zitierst, aber absichtlich falsch. Denn im zweiten Paulusbrief an die Thessalonicher, da steht nicht, wer nicht arbeitet, soll nicht essen. Da steht, wer nicht arbeiten will, soll nicht essen. Das ist doch ein entscheidender Unterschied, oder? Denn das Nürnberger Institut für Arbeitsmarktforschung hat festgestellt, Hartz-IV-Empfänger haben eine höhere Arbeitsmotivation als der Rest der Bevölkerung. Die wollen arbeiten, weil Arbeit nun mal einen Teil unseres Selbstwertgefühls ausmacht. Was macht Franz Müntefering heute? Er ist Ehrenpräsident beim Arbeiter-Samariter-Bund und kümmert sich um Hilfsbedürftige. Schön zu wissen, dass er durch seine Politik dafür gesorgt hat, dass er den Job noch verdammt lange wird machen können.
Wir kommen zu einer Meldung vom 27.06. aus Media. Dort konnte man lesen, Marketinghieb gegen Trump, Putin und Erdogan. Wir haben alle diese Bilder gesehen im Vorfeld des Gipfels. Diese alten Männer, die da vor sich hinschnarchen und mit dem Produkt Fritz-Cola aus Hamburg sollten die eben wach werden. Ich fand es eine ganz witzige Kampagne. Was mir immer gefehlt hat, ist das Bild von Angela Merkel. Ich meine, die mächtigste Frau der Welt wurde dort nicht so dargestellt. Was ist da los bei Fritz-Cola in Hamburg? Jedenfalls durfte Fritz-Cola den Gipfel selber nicht beliefern. Das wollten die natürlich. Fritz-Cola-Chef darf zum G20-Gipfel nicht liefern, konnte man im Hamburger Abendblatt lesen. Aber gleichzeitig gab es auch eine Nachfrage, warum denn nicht? Und dann hieß es eben aus dem Kanzleramt, die Lieferung wurde kurzfristig abgelehnt, denn ein Sprecher sagte, die Cola sei zu politisch. Ja, das ist richtig. Also, Fritz-Cola durfte den Gipfel nicht beliefern, jedenfalls nicht in die Etagen, wo gesprochen wurde, aber auf der Straße ist die Fritz-Cola dann doch angekommen, wie dieses Bild beweist. Wir kommen zur Hausgazette der Atlantikbrücke, nämlich der Zeit. Eine Ausgabe vom 6. Juli hat die Überschrift Putin und der große Bluff. Wir können also feststellen, es gab da vorübergehend den Staatsfeind Nummer 1, das war der schwarze Block, die Linken, aber der Hauptfeind bleibt natürlich Putin. Und ich zitiere mal, was die Gazette schreibt. Russland ist wirtschaftlich nur ein großer Zwerg. Aber wenn Putin in Hamburg Trump trifft, tritt er als mächtigster Mann der Welt auf. Wie passt das zusammen? Erstens, Russland ist das größte Land der Welt und verfügt damit über die größten Bodenschätze der Welt. Zweitens, Russland, im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten, hält sich ans Völkerrecht. Und drittens ist Russland Teil der BRICS-Staaten. Das heißt, Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. In dieser Region befinden sich die meisten Menschen der Welt und dort spielt die Musik. Und das haben auch alle verstanden und können es zugeben, nur nicht der Westen. Wenn man sich über Putin schlau machen möchte, ist es ratsam, ihn 1:1 zu hören. Und das ist möglich, denn Oliver Stone, also der Filmemacher, hat Putin besucht und über mehrere Monate immer wieder interviewt. Herausgekommen sind die Putin-Interviews 4x2 Stunden zu finden bei Sky oder im Internet. Tut euch den Gefallen, schaltet das ein. Und dann, liebe Zeit, solltet ihr euch die Zeit nehmen und vielleicht mal das zweite deutsche Fernsehen einschalten, weil dort könnt ihr nämlich dann mitbekommen, falls ihr es verpasst haben solltet, dass Trump und Putin auf dem G20 die Waffenruhe in Syrien beschlossen haben. Und das ist doch positiv, oder etwa nicht?
Die Reporter fragen laut, ob man auch über die Manipulation der US-Wahlen durch die Russen sprechen wollte. Keine Antwort. 2,5 Stunden später eine Überraschung, die beide Außenminister stolz verkünden. Wir haben uns auf eine Waffenruhe geeinigt unter Beteiligung Russlands, der USA und Jordanien. Eine Deeskalationszone wird im Südwesten Syriens eingerichtet. Die Waffenpause soll ab Sonntag greifen. Das ist ein erstes Zeichen, dass die USA und Russland mit Blick auf Syrien zusammenarbeiten können. Danach haben wir lange diskutiert, wie wir andere Regionen dort beruhigen können. Aber nun müssen wir erst mal sehen, ob diese Waffenpause hält.
Eine Meldung aus dem Deutschlandfunk vom 6.7. Überschrift journalistische Grenzgänger. Was sind das für journalistische Grenzgänger? Nur es handelt sich um Jens Wernicke, den kenne ich. Das ist der Chefredakteur von Rubicon, ein neues Webmagazin, was ich empfehlen möchte. Wir übernehmen ab und zu Texte, Volltexte von Rubicon bei KenFM. Das hat damit zu tun, dass wir Rubicon gut finden, aber dass es uns auch erlaubt ist, denn Rubicon verfolgt die Open-Source-Politik. Man kann also Text übernehmen, jeder kann das tun, wenn er auf die Originalquelle verweist. Was schreibt der Deutschlandfunk dazu? Die Texte des Publizisten werden auch von KenFM verbreitet, ja eben Open Source, einem Webmagazin, das jüngst in einer politikwissenschaftlichen Arbeit als verschwörungstheoretische Seite gekennzeichnet worden sei. Okay, und was war das für eine Seite? Dazu gibt es keine Quellenangaben beim Deutschlandfunk. Es heißt weiter, und eben dort auf KenFM wurde auch ein Interview von Jens Wernicke mit dem umstrittenen Schweizer Historiker Daniele Ganser zweit verwertet. Also, Rubicon wäre schon in Ordnung, wenn Rubicon nicht auch an KenFM Texte weiterleiten würde, was sie aber gar nicht tun, denn wir können die uns einfach holen, das ist Open Source. Und Rubicon wäre schon in Ordnung, wenn der Daniele Ganser dort nicht schreiben würde. Ja? Der ist nämlich auch noch dort Beirat. Ich weiß es nicht, aber wo ist das Problem? Also erstens, man kann uns alles vorwerfen, dass wir verschwörungstheoretisch seien, was wir nicht sind. Aber wer das Wort Verschwörungstheorie einfach so benutzt, der hat etwas nicht begriffen. Dieses Wort wurde von der CIA kreiert, ist also schwer vorbelastet. Das sollte man eigentlich wissen, genau wie das Wort Endsieg schwer vorbelastet ist, weil das wurde von den Nazis erfunden. Wer also mit dem Wort Verschwörungstheorie einfach so hausieren geht, der hält uns für vollkommen bekloppt oder ist ziemlich ungebildet. Und anders gesagt, was macht den Schweizer Historiker Daniele Ganser eigentlich so umstritten? Was soll das sein, umstritten? Der Mann ist Doktor, hat zahlreiche Bücher veröffentlicht, die in über 10 Sprachen veröffentlicht wurden. Und das, was er beschreibt, er stellt Fragen, die werden nicht dahingehend beantwortet, dass man ihm nachweisen kann, dass er lügt. Er stellt zum Beispiel die 9-11-Theorie in Frage, weil es eine Theorie ist. Und er hat ein Buch geschrieben, ich kann es nur empfehlen, NATO-Geheimarmeen. Die Inhalte mögen dem Deutschlandfunk nicht passen. Das macht aber den Deutschlandfunk umstritten und nicht Dr. Daniele Ganser. Verschwörungstheorien und gutes Bildungsfernsehen. Das kontroverse YouTube-Phänomen KenFM. Das ist die Schlagzeile bei Media vom 14.07. Übrigens Kritik, mit der ich leben kann. Denn im Wesentlichen wird dort Folgendes gesagt. Ken Jebsen, also das bin ja dann ich, bin eine vollkommene Nervensäge. Ja, das stimmt. Ich kann also beruflich eine Nervensäge sein. Privat bin ich wahnsinnig charmant. Aber ich mache gutes Fernsehen. Richtig. Deswegen sind wir auch kein YouTube-Phänomen, sondern wir sind ein Presseportal. Und ich bin in diesem Fall Verleger, denn ich publiziere hier nicht allein, sondern zahlreiche Menschen publizieren auf diesem Kanal. Das möge man doch mal anerkennen. Aber wie gesagt, die Kritik bei Media, damit kann ich umgehen. Im Artikel heißt es auch, dass es vollkommen absurd sei, mich weiterhin als Antisemiten zu verleumden, weil ich wäre alles möglich, aber das wäre ich eben auf gar keinen Fall. Da ist mir aufgefallen, das sind ja eigentlich nur zwei Personen, die das immer tun. Die eine Frau hat lange Zeit als IM Victoria für die Stasi in der DDR gespitzelt und Kollegen denunziert. Und die andere fällt dadurch auf, dass sie häufiger mit irgendwelchen Fächern in Talkshows auftritt, um die heiße Luft, die sie selbst verbreitet, unter die Leute zu bringen. Wenn man sich wirklich für KenFM und meine Person interessieren sollte, dann sollte man vielleicht dieses Buch an sich bringen. Matthias Bröckers hat es geschrieben, ein Interview mit mir über 3 Tage, ist hier in Papierform zusammengefasst. Und wenn man das gelesen hat, dann liest man mal meinen Standpunkt. Und das ist dann eben ein Standpunkt, der nicht noch zwischeninterpretiert wurde. Tut euch selbst den Gefallen, lest das Buch und dann könnt ihr mitreden. Ihr müsst das Buch aber nicht lesen. Wer an dieser Stelle sagt, Gähn, ich kann das nicht mehr hören, immer die Antisemitismuskeule, das ist doch vollkommen grotesk. Ja, wir leben in einer grotesken Welt, die ist aber nicht erst seit heute grotesk, die war schon immer grotesk. Dieser Mann zum Beispiel, ein Österreicher, Adolf Hitler, wurde 1938 zum Mann des Jahres gewählt, auf dem Time Magazine, und 1939 wurde er vorgeschlagen für den Friedensnobelpreis. Das hat es alles gegeben. Wenn man sich zum Thema Antisemitismus wirklich schlau machen möchte, sollte man jemanden mal befragen, der von sich sagen kann, dass er der Unverdächtige ist, weil er selbst Jude ist und aus Israel kommt. Ich möchte euch an dieser Stelle einen Film empfehlen, der schon etwas älter ist. Ihr findet ihn im Netz, nämlich Defamation. Wenn man sich in Deutschland den Titel Verschwörungstheoretiker einhandeln möchte, ein Titel, der von der CIA damals kreiert wurde, um lästige Fragen bezüglich des JFK-Mordes ja im Keim zu ersticken. Wenn man also einen solchen Titel in Deutschland bekommen möchte, 2017, ist es ganz einfach. Man muss nur einfach sagen, die offizielle 9-11-Theorie, WTC-7 zum Beispiel, da habe ich Zweifel. Das reicht vor allem, dass man Zweifel hat, zum Beispiel an diesem Gebäude, was wir hier sehen, was dann eben durch Brand offiziell symmetrisch ineinander in sich zusammenstürzt und dabei zum Teil den freien Fall erreicht. Wer das nicht glaubt, wer an dieser Stelle nicht glaubt, dass die Physik frei hatte, ist ein Verschwörungstheoretiker. Kommen wir zu aktuellen Hochhäusern. 5 Hochhäuser sind in London evakuiert worden. Warum? Eine Meldung aus der FAZ vom 23.06., weil ein Hochhaus gebrannt hat. Dieses Hochhaus hat stundenlang gebrannt, das erkennt man ja auch hier an diesem schwarzen Gebäude, aber es ist nicht zusammengestürzt. Warum ist es nicht zusammengestürzt? Vielleicht, weil es keine Städte 79 hatte, ich weiß es nicht. Fakt ist auch, dass obwohl dieses Haus noch stand, andere Häuser ähnlichen Bautyps evakuiert wurden, denn dort sagte man, hey, wir müssen den Brandschutz überprüfen. Und da habe ich mir die Frage gestellt, ist nachdem WTC-7 ja offiziell durch Brand in sich zusammengefallen ist, irgendein anderes ähnliches Gebäude auf den Brandschutz in New York überprüft worden? Und die Antwort ist nein. Warum nicht? An dieser Stelle zum Ende von Me, Myself and Media, Ausgabe 36, etwas, was ich ja persönlich loswerden möchte, weil es mich persönlich stört. Wir von KenFM sind seit knapp 4,5, 5 Jahren dabei, politische Analysen zu machen. Also nicht oberflächlich zu berichten, sondern ins Detail zu gehen. Ja? Und das ist auch gut so. Ist so ähnlich wie wenn man vom Arzt diagnostiziert bekommt, Sie haben Krebs. Ja? Und da wird im Detail aufgedröselt, hey, das und das haben Sie wegen dem und dem. Und dann müssen Sie das tun, wenn Sie eine Chance haben wollen. Das heißt, man richtet sich aus dem Krebs heraus nach vorne und gibt sich selbst eine Chance. Man glaubt daran, dass man überlebt. Sonst braucht man die Diagnose ja überhaupt gar nicht zu machen. Wir machen also die Analyse einer Gesellschaft. Aber wir wollen natürlich eine andere Gesellschaft tatsächlich erreichen. Und wir zeigen auch positive Beispiele, unter anderem bei Die Macher, wo Menschen aus der Community bereits einen Weg nach vorne gehen, das Risiko eingehen, nicht nur zu lamentieren, sondern auszuprobieren. Unter anderem Jörn Brodersen, ich sage nur Bundestagsavatar. Oder aber Petra Plininger, die sagt, wir brauchen mehr direkte Demokratie. Wenn wir das aber dann ins Netz stellen, dann sind die Klickzahlen bei diesen positiven Menschen weitaus geringer als bei denen, die die nackte Realität in ihrer Aberwitzigkeit beschreiben. Und solange das so bleibt, solange wir nicht bereit sind, uns auch diesen positiven Leuten aus der eigenen Community zu widmen, solange wir an unseren Feindbildern festhalten und jedes Mal, wenn etwas Positives kommt, ja, das wird ja sowieso alles nicht, solange das so bleibt, können wir das Blatt nicht wenden. Und ich möchte an dieser Stelle auch auf das Pax Terra Musica Festival verweisen. Wir haben dieses Pax Terra Musica Festival ja mit angeschoben. Und es waren dort dann, es gab auch negative Berichterstattung, aber sei es drum, die gibt es immer. Wir haben dort insgesamt 1500 bis 2000 Menschen gesehen. Und das verstehe ich persönlich nicht. Es ist doch unser Friedensfestival, okay? Sind wir da draußen nicht in der Lage, mehr wie 2000 Leute auf so einen Festivalort zu bringen, um uns zu zeigen, dass wir mehr sind? Das Ergebnis ist, dass dieses Festival mit stark roten Zahlen ausgestiegen ist. Ich appelliere an dieser Stelle, dass wir den Machern unter die Arme greifen und ein paar Kröten rüberschieben, denn es ist auch ein Zeichen an uns. Sind wir die Community eigentlich in der Lage, etwas anderes selber auf die Beine zu stellen? Oder aber schaffen wir es nur, Millionen Klickzahlen zu generieren und etwas zu liken? Weil das reicht nämlich nicht. Es reicht nicht nur, etwas zu liken nach dem Motto, veränder du mal die Welt und ich like das dann. Man muss die Welt, die man gerne haben möchte, selber kreieren. Das heißt, man muss seinen Arsch hochbringen und auch einmal Solidarität beweisen, und zwar sich und seinen Kindern gegenüber, indem man auch ein solches Festival besucht, indem man solche Beiträge einschaltet. Weil sonst ist man von sich selber unglaubwürdig. Und dass ich das so sagen kann, wie ich das sage, dafür, da kann ich mir selbst auf die Schulter klopfen, aber auch meiner Community und meiner Crew. Denn wir haben in Griechenland bewiesen, dass wir nicht nur lamentieren können, was die linke Regierung dort tut. Wir haben gezeigt, dass es anders geht. Und an dieser Stelle parallel dazu, Dankeschön. Die Griechenland-Nothilfe läuft nämlich weiter. Und die haben die 350.000 Euro Marke bereits durchschlagen. Wir haben ein EKG neulich in Griechenland ausgehändigt. Und wir haben jetzt wieder eine Klimaanlage für ein Kinderkrankenhaus in Thessaloniki spendiert. Denn die ist dort ausgefallen bei 40 Grad im Schatten. Was möchte ich sagen? Es reicht nicht nur die Analyse, man muss auch positiv denken, man muss auch Selbstmacher werden in seinem eigenen Leben. Versucht es mal. Und hier ein kurzes Dankeschön-Video von einem Kind aus der Klinik in Thessaloniki.
This is the third department of pediatrics of the Aristotle University of Thessaloniki. In this pediatric settlement, a lot of children with critical conditions are being hospitalized every year. A lot of them need special care. There are difficult cases like cystic fibrosis, cerebral palsy, and more simple ones. And one of the problems, as the chief of nurses told us, was that the air conditioning system was not efficient, especially in the corridors. So thanks to the very kind offer of Professor Athanasios Giannis and Ken FM, we have the ability since today to have a great air conditioning system.
Ich übersetze mal, was das kleine griechische Mädchen gesagt hat. Danke, KenFM Community. So, und damit kommen wir zu einer neuen Rubrik, die es bei KenFM jetzt gibt, nämlich die Tagesdosis. Jeden Tag von Montag bis Samstag werden wir uns jetzt ein Mainstream-Thema vorknöpfen und werden das so abhandeln, dass es in 3-4 Minuten auch als Glosse gehört werden kann als Podcast. Das sind unterschiedliche Autoren, die ihr zum Teil kennt, die wie gesagt jeden Tag Montag, Dienstag, Mittwoch bis Samstag einen Beitrag bringen. Ich weise darauf hin, dass diese Beiträge nicht von mir sind, sondern eben von diesen anderen Autoren und dass wir sie einsprechen. Was ich an dieser Stelle sagen möchte, ich behaupte das mal, dass eben diese Heiterkeit auf der Tribüne, das ist ja am Sport das Schöne, dass das eben auch möglich ist bei der Tagesdosis. Wir möchten euch einen positiven Kick in den Tag geben. Tagesdosis, tägliche Berichterstattung aktuell bei KenFM. Ab sofort. Dass das Imperium, die Vereinigten Staaten, auf europäische Russlandpolitik einwirken, ich glaube, das muss ich bei KenFM keinem erklären. Es gibt ja eine kollektive Krise zwischen der USA, der EU und Russland. Und zwei, die sich damit intensiv auseinandergesetzt haben, ihr kennt sie, heißen Wolfgang Bittner und Willi Wimmer. Beide sind am 4. Oktober in Berlin im Babylon. Wer dorthin geht oder hingehen möchte, der sollte sich jetzt Karten besorgen. Was bedeutet eigentlich Meinungsfreiheit? Diese Frage beantwortet jetzt Thomas Gottschalk.
Wenn Erdogan in seinem Gespräch sagt, jemand, der Terroristen interviewt, macht sich nur Terroristen, dann ist Journalismus völlig missverstanden. Denn jeder, der einen Mörder interviewt, um seine Motive kennenzulernen, wird nicht dem Verbrechen Vorschub leisten. Und jeder, der Terroristen interviewt, ich erinnere mich, ich bin ja in einer Zeit groß geworden, wo Bader Meinhof ja nun auch in Deutschland terroristisch unterwegs war. Mich hat das sehr interessiert, was Journalisten hinterher mit diesen Leuten gesprochen haben. Wie wirst du Terrorist? Wie kommst du dazu? Also die journalistische Hinterfragung von Irrwegen erscheint mir sehr wichtig zu sein.
Das war eine weitere Ausgabe von Me, Myself in Media, Ausgabe 36 mit Überlänge, aber die Analyse des G20-Gipfels und des Schwarzen Blocks und all dem, was damit zu tun hat, braucht eben seine Zeit. Blicken wir positiv in die Zukunft und lassen wir uns vom Arbeitstitel, nämlich History statt Hysterie, ein wenig inspirieren. Ich möchte an dieser Stelle dieses Buch empfehlen, Katastrophe und Hoffnung, der einzige Buchtipp in dieser Ausgabe. Alle, die uns bisher unterstützen, Dankeschön. Alle anderen, die uns bisher nur konsumieren, die sollen sich die Frage stellen, wenn ihr wollt, dass wir mehr machen, und wir werden mehr machen, es wird in den nächsten Wochen und Monaten mehr Formate geben mit neuen Gesichtern bei KenFM, dann könnt ihr uns unterstützen. Das ist erlaubt und wir würden uns sehr darüber freuen. Das Credo dieser Sendung ist immer auch die Verantwortung, die man hat als Otto-Normalbürger, aber vor allem als Mann mit Presseausweis. Und ich möchte an dieser Stelle auf Bodo S. verweisen, der Macher von Mainz Free TV, der sich auch intensiv mit Hamburg beschäftigt hat, und er bringt es fantastisch auf den Punkt. Was bedeutet es, einen Presseausweis zu haben? Was bedeutet es, mit dieser Verantwortung wirklich umzugehen? Hört euch das an, und an dieser Stelle, mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch. Schöne Ferien.
Der friedliche Protest war da und er war auf jeden Fall, ihr Lieben, zahlenmäßig in absolut exorbitanter Überzahl im Vergleich zu den Krawallen, die da passiert sind. Ja? Und wenn der Mainstream diese Gewichtung nicht hinbekommt und vor allen Dingen, wenn der Mainstream es nicht schafft, in seiner Berichterstattung wirklich einen ganz klaren und deutlichen und überdeutlichen Cut zu machen zwischen den friedlichen Protesten und diesen Krawallen. Leute, dann hört auf, dann gebt euren Presseausweis zurück, geht zurück zur Schülerzeitung, macht etwas, was auf eurem Niveau ist. Werft das endlich, wenn ihr diese Trennlinie nicht zieht, ja, macht ihr alles kaputt und vor allen Dingen alles schlimmer. Dann werdet ihr diejenigen sein, die am Schluss dafür verantwortlich sind, dass gewisse Hardliner, ja, die jetzt per Gesetzgebung eine Verschärfung der Meinungsfreiheit und so weiter fordern, ihr werdet denen die Vorlage liefern. Und unsere Demokratie mit demontieren.
Meine Stadt, die Wände sind bemalt, Kunstwerke an jeder Wand, die Vögel singen, die Sonne strahlt. Die Menschen gehen auf Wiesen und Lehm, es gibt keinen Asphalt, die Autos fliegen, die Energie sauber, Rechnungen sind bezahlt.
und alle können chillen. Doch wer will, kann gerne etwas tun. Und wer etwas tut, weiß auch ganz genau, warum er es tut. Und er macht es gut, entwickelt zu und macht seinen Flug. Friedliche Konfliktlösungskultur im TV. Und auf einmal werden alle liebevoll und wachen auf. Die Augen strahlen und die ganzen Zahlen werden abgelöst durch Schwarm, Gewalt und Farben. Und wir gehen nach Utopia. Wir gehen nach Utopia. Wir gehen nach Utopia. Ja und wir. Ja, wir gehen nach Utopia. Und ihr guckt zu, und wir wandern nach Utopia. Und ihr guckt zu, und wir tanzen nach Utopia. Und ihr guckt uns zu, und wir schwimmen nach Utopia. Baby, wir sehen uns in Utopia.